Pfarrer Wilhelm Busch hat ja im Zweiten Weltkrieg als Soldat gedient und es gibt ja die Begebenheit, wo er schildert, wie er im Schützengraben steckt mit seinem Freund zusammen. Sie unterhalten sich, irgendwann ist Stille und er dreht sich um und sieht, dass sein Freund durch eine Kugel getroffen worden ist und ist tot. Ich denke, Pfarrer Wilhelm Busch, dem musste man nicht sagen, dass er im Kampfe steht. Das war für ihn eine Realität. Und ich denke, auch später in seinem Dienst, im geistlichen Dienst, hat er sicherlich auch die eine oder andere Herausforderung gehabt und hat auch gesehen, dass es einen geistlichen Kampf gibt und dass der real ist. Und ich denke, wenn man über Kampf spricht, es gibt schönere Dinge. Und oftmals möchte man einfach nicht hören, dass ein Christ auch Kampf hat. Ich habe schon Geschwister gehört, die gesagt haben, bitte lasst es mit dem Kampf. Das ist immer so negativ, das zieht immer runter. Wir wollen lieber von Liebe und von Freude hören. Da muss ich sagen, das möchte ich auch. Ich möchte auch, dass es ruhig ist, dass alles am Schnürchen läuft. In der Regel ist aber genau das Gegenteil der Fall. Und ich frage mich oft, was erleben diese Geschwister in ihrem Alltag? Was ist da Realität? Machen die sich selbst was vor? Haben die wirklich keine Herausforderungen? Kennen die wirklich keinen Kampf? Das ist die Frage. Ich denke, wenn man den Apostel Paulus anschaut, in alle seine Briefe, und der Apostel Paulus, er redet ja oftmals von der Freude, von der Fülle in Christus, dass er überfließt, alles wunderbar, aber er war auch so ehrlich, dass er im 2. Korintherbrief gesagt hat, wir wurden so angegangen, so bis an den Rand gedrängt, dass wir selbst am Leben verzagt haben. Also das war auch Realität, dass der Paulus sagt, im Grunde genommen, jetzt ist das Ende da, ich möchte nicht mehr. Ja, und diese Realität, ich denke, dass man auch diese Seite, die Kampf, Verzagtheit, dass die auch eben zum Christsein gehört. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht bist du da und sagst, wunderbar, alles in Ordnung bei mir, das freut mich für dich. Aber wahrscheinlich denke ich mal, dass der eine oder andere auch gerade vielleicht zu kämpfen hat mit Herausforderungen, mit Kämpfe, mit Ängste, mit Sorge und, dass er einfach weiß, dieser Kampf ist eine Realität, auch als Christen, die wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Das Ziel heute Morgen ist, wir haben schon gehört, wir wollen uns die Waffenrüstung aus Epheser 6 anschauen. Es ist nichts Neues. Ich glaube gerade, viele kennen Waffenrüstung aus der Kinderstunde noch, aber das macht nichts. Paulus sagt mal in Philippa 3, ich schreibe euch schon wieder das, was ihr sowieso schon wisst, aber im Grunde genommen festigt das uns ja nur. Von dem her müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, sondern lasst uns hier die Waffenrüstung Gottes ganz neu vielleicht für uns, dass wir uns neu ausrichten können in unserem geistlichen Kampf. Ich lese uns mal Epheser 6, ab Vers 10 bis 18. Epheser 6, Vers 10 bis 18. Da schreibt uns der Paulus, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welche das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Hier bleibt man stehen, soweit unser Text, und wir gehen nochmal zurück. Wie gesagt, die Waffenrüstung Gottes, auch in der Endzeit, ganz, ganz arg wichtig. Und wenn man in Vers 10 und der erste Abschnitt von Vers 11 schaue, hier bekommen wir die Aufforderung. Das heißt, was ich und du tun sollst. Und das ist wichtig, denn Der Epheserbrief ist ein gewaltiger Brief. Das ist ein wunderbarer Brief, einer meiner persönlichen Lieblingsbriefe. Und der erste drei Kapitel sieht man ja, was ein Christ hat in Christus. Ja, also welchen Reichtum er hat, welche Fülle er hat, dass er letztendlich in dieser Stellung auch alles bekommen hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Und erst ab Kapitel 4 zeigt er dann die Praxis. Das heißt, wir sind errettet, nicht nur in den Himmel zu kommen, das ist das Wunderbare, aber jetzt gilt es ja auch als Fremdlinge hier auf Erden, die Stellung auch auszuleben. Das heißt, hier Christus zu verherrlichen, uns verändern zu lassen. Und er zeigt ja, ich möchte es nur ganz abrissartig, was beinhaltet denn das? Zum Beispiel Mitte von Kapitel 4 zeigt es zum Beispiel, dass wir uns in unserem Charakter jetzt verändern sollen. Dass wir zum Beispiel nicht mehr lügen sollen, sondern die Lüge ablege, die Wahrheit rede, nicht mehr zornig sein, wir sollen dem Teufel nicht mehr Raum geben, wir sollen nicht stehlen, kein schlechtes Wort aus unserem Mund soll gehen. Ist das immer so einfach? Als Christen? Ja, wie oft kommt man an seinen eigenen ekelhaften Charakter und immer wieder kommt der alte Adam raus? Ja, menschlich gesehen ist das unmöglich, sich selbst zu verändern. Das heißt, wir brauchen Kraft von außen. Er geht dann weiter, Kapitel 5, ab 22 zum Beispiel, die Ehe, ganz praktisch, im Alltag. Ja, wir sind immer noch hier, die meisten von uns sind verheiratet. Eine Ehe zu führen, nach Gottes Maßstäbe, zur Verherrlichung, dass Christus verherrlicht wird, ist das einfach? Ist auch nicht immer einfach, herausfordernd. Ja, er geht weiter, Kindererziehung. Herausfordernd, Kinder im Wille Gottes zu erziehen. Ja, diejenigen, die Kinder haben, die wissen. Kleine Kinder, kleine Sorge. Große Kinder, Irrenhaus. Katastrophe. Ja, bei dir. Ja, wir sind jetzt mitten in der Pubertät angekommen bei den Großen. Viel Spaß, ja, ist kein Spaß mehr. Ja, ein falsches Wort in der falschen Tonlage, schon hast du den Super-Kau. Es ist wirklich herausfordernd. Und ich denke, da muss man auch ganz einfach mit offen umgehen. Ja, wir Christen, ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe immer gedacht, wenn man Christ ist, ist alles automatisch. Ehe läuft gut, Kinder laufen gut. Dann ist so ein großer Druck von außen, wenn die Kinder dann doch nicht so laufen. Ja, aber es ist einfach so. Es ist ein Kampf, dafür brauchen wir Kraft von außen. Er sagt dann noch Arbeitgeber, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wie viele Christen haben auch an ihrem Arbeitsplatz große Herausforderungen? Ja, meistens mit ungläubigen Chefs, aber auch es gibt auch zwischenmenschlich zwischen gläubigen Chefs und Gläubigen. Das ist nicht immer einfach. Dafür brauche ich Kraft von außen, dafür brauche ich die Waffenrüstung. Und ich habe gemerkt, gerade wenn man wirklich mit dem Herrn Jesus auch ernsthaft gehen möchte, dann kommen die Herausforderungen, ja, sag mal, noch potenzierter. Es ist einfach dann oftmals nur noch Kampf und der Feind will natürlich ausschalten. Es ist wie, klar, der Feind sieht natürlich, dass wir auch wollen. Und wen interessieren drei Hansele im Krieg mit Pistole und Gewehr? Niemand. Aber wenn sich die Mächte zusammenballen, ja, an der Front, an der Grenze, dann wird der Feind natürlich hellhörig und dann tut er alles, um diese Feinde auch auszuschalten. Deswegen, was tun wir in diesen Herausforderungen, ganz praktisch im Alltag, Ehe, Arbeitsplatz, Kindererziehung, Charakterveränderung, wir brauchen Kraft von außen. Ja, und das ist ja eigentlich, was wir wissen sollten, aber gerade dann, wenn es wieder brennt, wenn wieder Herausforderung da ist, was tut es, wenn? Er vergisst eigentlich alles, was er theoretisch weiß. Ja? Und oftmals, wenn diese Herausforderung kommt, dann ist das Erste, was ich mache, ich reagiere impulsiv, ich verliere den Kopf, will es selber tun, aus meiner eigenen Kraft. Dann merke ich, es funktioniert nicht, dann bin ich gefrustet und zum Schluss ziehe ich mich zurück. Und dann rede ich auch nichts mehr. Ja, und das ist natürlich nicht das, was der Herr will. Und dann hat der Teufel natürlich hier schon wieder einen Fuß in der Tür. Und deswegen sagt die Bibel auch hier in Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid oder vielleicht auch besser, werdet stark. In was? In dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das steht hier, da steht erstmal stark, Dynamis, bekomm Kraft. Ja, Dynamis, Dynamit. Von wem? Von ihm. Wie mache ich das? Nicht, indem ich selber losschlage, sondern das steht hier immer passiv, indem ich Kraft bekomme, indem ich mich fülle lasse vom Herrn. Und das ist eigentlich das, was die Bibel uns andauernd an die Hand gibt. Der christliche Glaube ist nicht dazu da, um, muss ich aufpassen, was ich sage, aktiv vorauszubrechen, um alles selber in die Hand zu nehmen, aus eigener Kraft. Das kennt die Bibel gar nicht. Ich finde, es wird wunderbar deutlich im Buch Joshua. Lesen Sie mal Joshua 23, Vers 10. Da heißt es, ein einziger von euch jagt Tausende. Denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch, wie er euch verheißen hat. Das ist das ganze Buch Joshua. Schon am Anfang sagt er, Gott hat das Land uns gegeben. Es ist da. Was müssen wir tun? Aber jetzt im Glaubensgehorsam die Schritte im Glaube einnehmen. Das heißt, das muss ich dann schon tun, aber nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft seiner Stärke. Und das ist ja, ich denke, es ist logisch. Wir werden gleich sehen, gegen was kämpfen wir eigentlich? Ja, was will ich tun, wenn die feindliche Artillerie losschlägt? Ihr wisst, was Artillerie ist, das sind dann die schweren Geschütze. Da bringe ich nichts, da kann ich nichts bringen, da bin ich Kanonenfutter. Ja, und deswegen ist es wichtig hier, der Herr gibt uns die Kraft. Er ist derjenige, der uns füllt. Und das ist genau das, was Johannes 15 auch sagt. Der Herr Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr was? Gar nichts. In unserem Alltag, in dieser alltäglichen, da wo auch die kleinen Füchse auftreten, wir können aus unserer Kraft gar nichts. Da meine ich nicht, dass wir passiv werden, überhaupt nicht. Aber wenn ich nicht mich von ihm speise, in Ordnung bin mit ihm und alles von ihm erwarte, dann ist es ja, vergebliche Mühe. Ich komme nicht weiter. Ich war jetzt letzten Sonntag, war ich zum Prediger eingeladen, überregional. Und ich habe gemerkt, bis dahin schaffe ich es gar nicht mehr. Mein Tank ist leer. Also fast leer. Und dann war ich sonntags an der Tankstelle und dann war es interessanterweise, jede Zapfsäule war leer. Alles leer. Ja, da habe ich schon gedacht, was, das Einzige, was war, ist, der Diesel war voll. Aber es bringt mir nichts, ich habe einen Benziner. Ja, also das falsche Reintanke bringt auch nichts. Ja? Und jetzt wäre ich nicht auf die Idee gegangen zu sagen, ja gut, jetzt schiebe ich mal 60 Kilometer bis zum Predigtort mein eigenes Auto. Ja? Selbst ist der Mann. Funktioniert nicht. Oh, geistlich gesehen ist es genauso. Es bringt nichts, wenn wir uns selbst verausgaben, sondern Paulus sagt hier, erstmal Stärke lasse, wie Vers 11, indem wir die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen. Die ganze Waffenrüstung Gottes. Und jetzt ist es so, was ist denn die Waffenrüstung Gottes? Neulich hat eine liebe Frau zu mir gesagt, ich ziehe mir morgens die Waffenrüstung Gottes an. Sage ich, super. Aber es ist oft so kompliziert. Da mache ich A, der Gürtel, dann B, der Brustpanzer, dann C und dann denke ich immer, oh, habe ich jetzt was vergessen? Das ist verrückt. Ja, das ist nicht, die Waffenrüstung Gottes ist ja nur, sag mal, die Stellung, die ich in Christus habe. Das heißt, eigentlich der Weinstock. Wenn ich am Weinstock ganz eng dran bin, Paulus sagt es mal in Philippa 3, Vers irgendwo unten, 9, 10, er sagt, dass ich in Christus erfunden werde. Das ist sein Ziel, in Christus erfunden oder besser gefunden oder angetroffen werde. Dass du wie durch einen Mantel so von ihm ergriffen bist, dass man dich gar nicht mehr sieht, dass man nur noch Christus sieht. Und das ist eigentlich die Waffenrüstung Gottes, dass ich sie anlege, indem ich, wir haben das gestern gehört, in Ordnung mit Christus bin, ganz nah an ihm bin, alles von ihm erwarte und dann bin ich in Christus. Und er sagt jetzt hier, warum? Warum muss ich das tun? Damit ich standhalten kann gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Als ich früher Kampfsport gemacht habe, da wusstest du, da hat man dir beigebracht, du musst es nicht nur hier haben, auch nicht nur hier, sondern wichtig ist, dass du von den Lenden her, ja, vom Stand her kraftvoll bist, sonst reicht dir kleine Dings und du fliegst um. Ja, und er sagt hier, du musst die Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir in diesem, wir haben es gestern auch gehört, das ist alles verrückt, dass wir standhalten, dass wir nicht umkippen gegenüber diesen listigen Kunstgriffen. Und er sagt hier, was muss ich anziehen, wie viel von der Waffenrüstung Gottes? 50%, 70%, 80%, 90%, 99%, 100%. Ja, er sagt es zweimal auch in Vers 13, bitteschön, die ganze Waffenrüstung Gottes. Ist das schönste und beste Auto, ist nichts wert. Kannst du wunderbar, hast du Lack haben, Felge wunderbar, 4 Auspuff anstatt einer. Wunderbares Gerät, wenn der Lenker fehlt. Bringt nichts. Oder das Gas oder das Bremspedal. Gut, manche freuen sich, wenn es Bremspedal, gell? Wer bremst, verliert, aber das machst du auch nicht lang. Es muss alles funktionieren, dann kannst du das erst, dann kannst du es wirklich erst ausfahren. Und das meint er hier. Ich muss Jesus, ganz nah an ihm. Warum? Ich habe keine Chance. Ja, diese Kolosser 2,15 Stelle möchte ich uns auch lesen. Da heißt es, als er, der Herr Jesus, die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat. Der Jesus ist der Einzige, der die entwaffnen kann, gegen die wir kämpfen. Die kannst du nicht entwaffnen. Aber er kann sie, deswegen wichtig. Und er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Hier wird ja nur gezeigt, was der Herr Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Und wenn ich das Opfer angenommen habe und darin lebe, ja, in ihm erfunden werde, immer wieder neu, einmal in der Bekehrung und dann immer wieder mich ausrichte, dann denke ich, ist das überhaupt kein Problem. Und das ist wichtig, weil er sagt, wir kämpfen gegen den Teufel. Und der Teufel wird jedem nach seiner Fasson so listig angreifen, weil er genau weiß, wo du angreifbar bist. Ja, da, wo du bist. Und das ist unterschiedlich, individuell. Der eine ist da unterschiedlich angreifbar, wo der andere sagt, das ist ja Kinderkram. Ja, da kommen Sorgen, da kommen Ängste, da kommen Entmutigungen, da kommt, wie gesagt, der Frust. Teufel guckt immer, dass er seinen Fuß in deine Tür, auch der moralische, er will uns auch moralisch, sagen wir, an der falschen Stelle packen. Ich oft, wisst ihr, da hast du irgendwo Ärger, vielleicht zwischenmenschlich, auf einmal schickt der Teufel der Frau den Frauenversteher. Ja, da kommt einer, der versteht dich auf einmal. Oh, endlich einer, der dich versteht. Oder er schickt dem Mann genau das, was er auf einmal denkt zu brauchen. Ja, moralisch, in Sünde fallen. Wie viele Geschwister fallen in Sünde? Und der Teufel triumphiert. Aber auch lehrmäßige Fallstricke. Ja, und jetzt brauchen wir jetzt nicht, was ist in der Christenheit los? Ja, und das ist ja so, dass man nicht mehr sagen kann, ja, wir, die Großkirche sind die, und es ist in unseren Kreisen das. Weißt du, früher hat man gedacht, wenn man jetzt uns, wenn alles abfällt, dann schließen wir uns als Netzwerk zusammen, die Bibeltreuen. Und dann können wir uns gegenseitig stärken. Wisst ihr, da passieren Dinge. Da ist man so offen mittlerweile wie ein Scheunentor, dass man, und sie merken es nicht. Das ist genau das Laodicea, sie merken es nicht. Sie merken, sie bekommen Anerkennung. Wisst ihr, da gibt es Geschwister, die treffen sich mit dem Bürgermeister zum Gebet, der ja nicht gläubig ist, und Hauptsache man hat die Tür drin offen. Und der Bürgermeister ist uns wohlgesonnen. Psychologie und Seelsorge. Wie viel Seelsorgenot ist in unserer Gemeinde auch. Was kriegst du? Psychologie und Seelsorge. Ist alles normal heute. Aber ich denke, das wisst ihr selber. Der Teufel versucht uns hier aufzuweichen. Und 1. Mose 3, wenn wir so weit kommen, dass wir uns selbst die Frage stellen, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, dann sind wir schon am äußersten Rand. Dann ist der Tod im Topf. Ja, also wir müssen hier wirklich gucken, immer wieder einfältig gegenüber Christus. Und es ist wichtig, dass du und ich, dass wir da nicht so lax drüber gehen. In Vers 12 sagte Paulus, denn ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, und jetzt zeigt er auf Herrschaften, Gewalte, und das ist mir so noch nie aufgefallen, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Das heißt, hier herrschen Mächte unter der Zulassung Gottes, die das beherrschen. Also, haben wir gestern gehört, es ist nichts mehr normal und das dürfen sie, es ist normal und wir sind jetzt mitten drin. Die beherrschen das Ganze, die beherrschen jede Facette in unserem Alltag, Politik, Industrie, alles was es gibt, Medien, überall. Und gegen das kämpfen wir. Und er sagt hier, dieser Kampf, der sich nicht gegen Fleisch und Blut richtet. Wisst ihr, wir denken ja auch oft, wenn wir zwischenmenschliche Kampf haben, das ist ja oft das, was uns herausfordert, die zwischenmenschliche, dass wir es dann, dass es der ist, der uns ärgert. Oftmals ist es, dass die Menschen vom Teufel benutzt werden. Er sagt hier, dieser Kampf, den wir haben, das ist im Englischen das Wrestling. Kennt ihr Wrestling? Also ich finde, Boxen ist eine sehr ästhetische Sportart. Wrestling finde ich, das ist schon mit richtigem Körperkontakt, wenn man dich so wirklich an die Kandare nimmt. Die Bibel sagt, genau das ist es. Das, was du, da ist nichts mehr ästhetisch, das willst du gar nicht, dieser Kampf. Und dieser Kampf, sagt er, ist eben nicht menschlich, sondern es ist die Dämonie, die dahinter ist, in den himmlischen Regionen. Und das muss man sich einfach immer wieder vergegenwärtigen, dass wir, das ist ja das Schöne, die Dämonie kann einen Gläubiger nicht besetzen. Aber er kann belästigen. Er kann die Fallstricke auslegen. Er kann dich rütteln. Ich kenne einen lieben Bruder, der sich wirklich bekehrt hat von Grund auf. Der konnte auch nicht mehr anders. Der hatte in seiner Vergangenheit, der ist im Musikgeschäft auch, der hat einen Blutvertrag mit dem Teufel gemacht. Der hat sich radikal bekehrt, also wirklich alles losgelöst. Trotzdem hat er brutalste Kämpfe. Ja? Dem muss man immer wieder sagen, das, was der Teufel an dir macht, ist nur Täuschung. Wenn du dich aufs vollkommene Opfer stellst, hast du die Kämpfe nicht. Aber, wisst ihr, das kann man so leicht sagen, aber es ist ein brutaler Kampf, den der auszufechten hat. Und immer wieder, wenn er sich aufs Opfer stellt und immer wieder, wenn er 2. Korinther 10 anwendet, die Gedanke da weg, dann kann er aufatmen. Aber es gibt auch Tage, da kann der kaum atmen. Ja, und das ist genau dieser Kampf. Es ist einfach kein Automatismus. Und er sagt hier, diese Dinge, das ist in den Himmel, das spielt sich unsichtbar in der himmlischen Region ab. Mir hat ein Gläubiger neulich gesagt, ja, ist ja klar, dass ich da nicht kämpfen kann. Das sind ja Dinge, die ich gar nicht sehe. Wie will ich denn da menschlich vorgehen? Das funktioniert einfach nicht. Und das sehen wir, ich sag mal, wir sehen es nicht, aber wir merken es und spüren, da ist was, das ist nicht normal, das ist Druck. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Krähenangriff bei unserem Haus. Also Krähe sind ja diese Dinger. Und ich die ganze Zeit ans Haus geflogen, an der Fensterscheibe gehackt. Und meine Frau hat dann gesagt, naja, selbst die Tiere sind nicht mehr normal. Und dann sagt sie, und das ist gut, da muss was in der Luft sein. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn du am strahlenden Sonnenhimmel, so wenn ich im Kaffee sitze und rausgucke, dass bei Sonnenschein auf einmal so komisches Gewölk da am Himmel ist und das, ich habe jetzt wieder ein Foto gemacht. Das meine ich, das sind diese unsichtbaren Dinge. Da ist was in der Luft, das spüren wir, aber wir können es nicht fassen oder sehen. Und sie sagt hier, das ist die Bosheit in den himmlischen Regionen. 1. Johannes 5 sagt, die ganze Welt ist im Böse, sie ist im Arg. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Und ich denke, wo sehen wir das mehr als heute, dass das absolut irre ist? Ja. Vor ein paar Wochen in Serbien geht ein 14-Jähriger in die Schule und bringt 8 Schüler um. Verrückt und verletzt, glaube ich, 6 andere. Oder in Neukölln geht ein 38-Jähriger auf die Schule und sticht ein 8- und ein 7-jähriges Mädel ab. Ja, wo sind wir hingekommen? Ich sage, unsere Generation, wir haben viel auf dem Kerbholz gehabt. Bei uns wurde auch, ich sage mal auch, wir haben auch Messerstecherei gehabt, wo es auf Spitz und Knopf ging. Aber das, was wir heute erleben, wo sogar die 14-Jährigen, die 12-Jährigen, also ich getraue mich nicht mehr, wenn an mir einer die Parklücke vorher zufährt, dann rauszugehen und zu sagen, du, komm mal her. Aber ich weiß nicht, was der einstecken hat. Die haben keine Skrupel mehr, das ist normal. Und ich denke, hier sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Gesetzlosigkeit so überhand genommen hat, das kann man menschlich gesehen, aber wir sehen, da stimmt was nicht mehr in unserer Welt. Und genau in dem Umfeld lebst du nicht. Mir kann keiner erzählen, dass ein Gläubiger das alles so ausblenden kann. Diesen ganzen Dreck, die ganze Sorge, die da mit einem auf einen zuprasselt. Ja, und das hat Auswirkungen. Was? Du willst dich verändern. Ja, du sollst nicht mehr zornig sein. Ja, du sollst nicht mehr, Ehe, Aufbau, langmütig, du sollst langmütig sein. Ja, ohne den Herrn bin ich was ganz anderes. Da könnte ich oft reinschlagen, wie Wilhelm Buschmann gesagt hat, wirklich, jeden Tag aufs Neue. Aber das will der Herr nicht, er will, dass wir uns verändern, in ihm geht es, Waffenrüstung Gottes. Das heißt, hier, auch in der Ehe, es ist kein Automatismus, der habe immer gedacht, ein Gläubiger, nein, es ist ein Kampf. Aber wenn du Jesus hast, ist auch wie viele, also ich sehe das nur an das, was auf mich so zukommt, von außen herangetragen wird, wie viele Ehen sind angefochten unter Christen, Scheidung. Ja, ich kenne hingegebene Frau, die ist wirklich, die macht alles richtig, ihr Mann geht ständig fremd. Gläubig, Halleluja, und frommes Geschwätz, ja, geht trotzdem immer wieder fremd. Damit muss ich erst mal klarkommen. Der Kindererziehung oder am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde. Ja, oder sagen wir auch die seelischen Nöte unter den Gläubigen. Wie viel ist da? Ja, dass man hier wirklich gucke, Herr Jesus, ist dir das bewusst, dass wir im geistlichen Kampf stehen? Ich glaube, uns auf der Endzeitkonferenz, wir sind das Klientel, das ist ja Gott sei Dank, wir wissen, dass es um uns ist. Aber frag dich auch mal, wenn du diese Kämpfe, wenn du in diese Kämpfe gerade steckst, wie gehst denn du damit um? Ganz praktisch. Schießt du selber los, so wie ich, oder bist du wirklich abhängig vom Herrn? Das ist geistliche Reife auch. Dass man dann sage, Herr, du weißt alles. Gut, und jetzt, also wir haben gesehen, einmal die Aufforderung, stark in ihm zu sein, die Kraft von ihm zu beziehen. Warum? Weil wir gegen Gegner kämpfen, gegen den können wir nicht gewinnen, von uns aus. Aber in Christus haben wir bereits gewonnen. Und jetzt zeigt er eigentlich nur noch, und das ist auch noch der Rest hier, was soll ich jetzt tun? Und zwar möchte ich nur punktuell durchgehen, die Rüstung Gottes anziehen. Wie gesagt, das ist praktisch, was ich tun muss, indem ich in Christus erfunden werde. Und das ist die Frage, wie kann ich meinen Alltag hier auf dieser Erde bestehen? Ja, wir sind immer noch nicht von der Welt, aber wir leben noch in der Welt, wir müssen hier leben. Wie tue ich das? Und das Erste, was er hier in der Waffenrüstung dann aufzeigt, ist nicht das Erste vom Text her, aber ich möchte es als Erstes aufzeigen, weil das in der Predigt oft immer unter den Tisch fällt. Das ist nämlich der letzte Punkt. Aber ich denke, das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt, nämlich Vers 18, das ist die Waffenrüstung, das Gebet. Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit, also punktuell, immer wieder betet mit allem Gebet, mit Flehe, im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das Wichtigste, und das kennen wir natürlich, ja, wir sollen beten. Ich rede nicht von dem Gebet, das man in der Versammlung macht, sich 20 Minuten vorher überlegt, was man sagen soll, damit es sich auch fromm anhört, zurechtlegt. Das meine ich nicht als Gebet. Sondern ich meine wirklich diesen lebendigen Austausch mit einer lebendigen Person, die ständig um mich herum ist, die in mir drin ist, in meinem Herzen, dass ich hier wirklich in allen Fragen bete. Egal was es ist. Für was dürfen wir denn beten? Für alles. Meine Frau hat neulich gesagt, sie betet sogar, dass ein Parkplatz frei wird, wenn sie mit dem Auto fährt. Oh, aber sowas Profanes, können wir sowas beten? Ja, bet alle. Die Bibel sagt uns, du sollst so sein wie die Witwe. Immer wieder hingehen, immer wieder nerven, immer wieder. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass Gott uns so auffordert. Und er sagt ja auch, wird der Herr so einen Glaube finden, das geht ja ums Gebet, wenn er wiederkommt, dass man wirklich in alle Dinge wirklich betet. Nicht das fromme Geschwätz, sondern das, Herr Jesus. Ich habe das gemerkt, das funktioniert doch. Wenn du so am Punkt bist, wo du, wisst ihr, das Schöne ist ja, Matthäus 6 sagt, bevor du ihn bittest, weiß er schon, was du brauchst. Also, ich konnte nur noch beten, Herr Jesus. Herr Jesus. Das war's. War kein freudiges Gebet, nur noch, Herr Jesus. Und dann geschieht aber was. Und das ist das Schöne, dass wir einen Herr haben, der das weiß. Der weiß, was wir brauchen. Wir dürfen ihn belästigen, wir dürfen alles bitten. Wenn wir klopfen, macht er auf. Das ist sowas Wunderbares und deswegen Kniologie. Ist wichtig. Theologie ist auch wichtig. Sehr wichtig. Biblisches Fundament. Aber wir haben oft so einen großen Riesenkopf und wissen alles. Kniologie ist wichtig. Wichtiger. Oder genauso wichtig. ja, dass man das, was man glaubt, dann auch wirklich auslebt. Frage an dich. Wachst du und betest du? Eigentlich hätten wir ja gestern schon abschließen können. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wache und bete. Ja, bete ist ganz wichtig. Bete. Wenn des Feindes Macht uns droht und man Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig in eigener Kraft und machen alles selbst. Ist oft so fromm rausgesungen auch, ja? Aber umsetzen ist wichtig. Und jetzt natürlich hier, Vers 14, gehen wir kurz durch. So steht nun fest eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Ich habe mir die Wahrheit für uns Christen, ist die Wahrheit Jesus Christus, das wissen wir, das Wort Gottes ist die Wahrheit, die Summe seines Wortes. Ich habe mir das vorgestellt wie ein Sieb, wie ein Nahrungssieb. Da, wo du das Nahrungsreinmittel mal reinmachst und das, was du brauchst, kommt unter raus. Alles andere bleibt oben drin. So können wir in unserem Alltag bestehen, in der Welt, die nur verlogen ist. Ja, dass ich alles, aber auch alles anhand des Wortes Gottes, damit muss ich es auch lesen natürlich, wissen, was der Herr, was die Wahrheit ist, dass ich alles filter. Immer wieder frage, Herr, ist das wirklich das, was du redest, wenn wieder, was weiß ich, Lanz oder wie sie alle heißen, oder Droste haben wir gestern, oder ist das Wahrheit? Und jetzt ist es so, ich rede ja nicht von Gender oder so. Muss man das wirklich biblisch prüfen? Der normale Menschenverstand, also ganz normal, da muss ich nicht die Bibelstelle, da weiß doch, es gibt doch nicht mehr als zwei Geschlechter. Ja, ich habe neulich was bei eBay verkauft, da kam einer, der hat mit dem Glauben nichts zu tun gehabt. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, der konnte nicht glauben, dass ich ein Prediger bin. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und dann sagt er, ja, und dann sagt er, hey, das wird immer schlimmer. Ich habe eine Tochter, die ist im Kindergarten, die ist 5 Jahre. Und jetzt wolle sie meiner Tochter beibringen, dass es zig Geschlechter gibt, dass Mann und Frau, dass das normal ist. Er hat gesagt, das lasse ich nicht zu. Und wie gesagt, hat vom Glauben nichts. Und er sagte, das lasse ich nicht zu. Und ich bin dahin gegangen. Und dann hat er gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was ich für einen Ärger bekommen habe. Die sind von der Kindergartenleitung zur nächst höhere Stelle, die wiederum, und dann haben sie sich bei ihm gemeldet. Das ist, was er überhaupt, wie intolerant das ist, dass man heute sowas noch verneinen kann. Ich muss alles einfach anhand des Wortes, ist es normal? Es ist ja nicht normal. Ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch oft so, dass ich erstmal, kann das sein? Als das mit dem Corona, als das ja dann klar war, dann war es für mich auch klar. Und dann irgendwann, wo es dann hieß, oh, Corona ist langsam vorbei, aber Vorsicht, jetzt kommen die Affepocke. Ah ja, da muss selbst ich lachen und sage, also fürs ganz so dumm können wir uns auch nicht mehr verkaufen. Aber ich muss die Wahrheit anziehen. Und das ist eben, das wissen selbst die noch einigermaßen normal ticken, auch nicht bekehrte Leute. Aber wichtig ist gerade diese Wahrheit anzuziehen, gerade wenn uns der Teufel immer wieder in unserem Wandel verklagen möchte. Ja, diese Zacharia 3 auch. Du und ich, wir wollen vom Herrn stehen, mit dem Herrn gehen, wir fehlen, wir wollen zum Herrn. Und was sagt dann der Teufel? Jetzt kann ich nicht kommen. Ja, dass man diese Kunstgriffe des Teufels erkennen und in der Wahrheit sage, aber ich darf trotzdem kommen. Das ist ja interessant, dass als der hohe Priester zum Engel des Herrn kommt, dass der Engel des Herrn zu ihm sagt, also vom Satan, Zacharia 3 ist es, verklagt wird, dass der Engel des Herrn zu ihm sagt, du darfst trotzdem zu mir kommen, weil du so einen tollen Charakter hast und so treu bist. Sagt er nicht. Er sagt, du bist ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet worden ist. Du taugst überhaupt gar nichts, aber du hast das Kleid der Gerechtigkeit an. Und deswegen darfst du kommen. Und deswegen sagt er auch hier nicht nur die Wahrheit, sondern bitteschön auch das Kleid der Gerechtigkeit. Dass wir uns mit der Gerechtigkeit Gottes umgürten. Er sagt hier, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer war ja das, was Herz und Niere und alles diese Dinge wirklich bedeckt hat. Und das ist etwas, ich denke, wenn wir in der Gerechtigkeit Gottes wandle und uns nicht vom Teufel anklagen lasse, dass wir doch nichts können und doch nichts zustande bringen oder dass er uns überhebt, dass wir doch alles können und alles aus eigener Kraft schaffen, dass wir einfach ehrlich sind in der Gerechtigkeit Gottes und sagen, und das ist, wie geht denn der Teufel vor? indem er dir sagt, du kannst nichts, du bist der Schlechteste, du wirst nie zu was bringen. Du kannst dem Teufel das Schießpulver einfach rausnehmen, indem du das vorher für dich selbst klärst. Sag doch einfach, du kannst nichts, du wirst schon nie was bringen aus deiner eigenen Kraft, du warst tot in Sünde, da ist nichts Gerechtes an mir, aus eigener Kraft schaffe ich gar nichts. Weißt du, wenn ich mir das klar mache, und das ist natürlich Demut, und der Teufel sagt dann, du kannst nichts. Also ich sage nicht, wir sollen mit ihm in den Dialog treten, aber ich sage einfach für dich, du, sag mir doch mal was Neues. Ach, du willst mich anklagen für das, was ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe? Ich weiß es doch. Ich weiß, dass aus mir nichts kommt. Wisst ihr, dann kann der schießen und haue, der trifft nur ins Leere. Wisst ihr, seine Gerechtigkeit ist alles, was ich brauche, das Kleid der Gerechtigkeit. Und dann, wenn ich so das tue, sage aus seiner Gerechtigkeit, aus seiner Kraft, all diese Dinge habe und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Gehört auch dazu, ja, zur Waffenrüstung, dass ich Christus verkündige. Das geht aber nur dann, wenn ich in seiner Spur laufe. Bisher fragen wir uns mal, was verkündige wir eigentlich uns oder den anderen? Ich meine jetzt auch nicht wieder Wohlstand, Zeichen, Wunder, das ist ja eigentlich auch offensichtlich. Also, was verkündigen wir? Verkündigen wir wirklich den Menschen Kapitulation? Dass du nichts kannst, dass ich nichts kann, dass der Herr Jesus, dass du ihn brauchst, dass du ein Sünder bist? Ich habe neulich zu unserer Gemeinde gesagt, in der ich dienen kann, darf, ich sage, wir sind ein Hospital. Wir sind nicht dazu da, um noch mehr Menschen reinzuholen, dass wir uns anpassen, dass wir attraktiver werden, sondern wir sind ein Hospital. In unserer Reihe hat jeder einen Knack. Ich kenne sie ja mittlerweile, ich sage, ist keiner normal. Ja, jeder hat seine Macke, jeder hat seine Schwäche. Und wenn ich das verkündige, dass der Herr Jesus gekommen ist, Lukas 4, die Blinden und für die Armen und für die, die gar nichts können, dann ist das das Evangelium und nicht wir sind die einzig Schwachen. Und wir können alles besser. Was verkündigen wir oft auch außerhalb? Das sind oft die zweitrangigen Dinge, die wir zum Mittelpunkt machen. Ich weiß nicht, ob das ist. Wenn es so ist, wenn wir die einzig Schwachen sind, angenommen wir wären es. Es gibt eine Schriftstellerregel. Jeder, der schreibt, der kennt die. Show, don't tell. Zeig es. Und red nicht so viel drüber. Du bist der einzig Wahre, du hast ein lieblicher Kind. Zeig es. Wie gehst du um im Alltag damit? Liebst du deinen Mitmenschen? Liebst du deine Frau bedingungslos? Ordnest du dich deinem Mann unter? Bist du langmütig? Bist du gütig? Erträgst du alles um der Liebe willen? Das ist wahres biblisches Gedankengut. Nicht so viel. Wir schwätzen oft so viel. Ja? Manchmal ist es besser, steckst das Maul in den Sand. Und wenn du es gelernt hast, dann darfst du loslegen. Und dann dürfen wir auch freimütig verkündigen Christus. Das Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile abzuwehren, natürlich gerade bei all diesem Endzeitgedöns, das schrecklich ist. Das Schild des Glaubens ist für mich nichts anderes als das, dass ich weiß, auch wenn die Wellen noch mehr kommen und noch mehr schlage, individuell, das, was ich fast kaum noch tragen kann, dass ich weiß, der Herr Jesus streckt mir trotzdem seine Hand aus, obwohl ich untergehe oder scheine unterzugehen. Er sagt, wir können auf der Welle gehen. Wir brauchen gar keine Angst haben. Wir können, wenn wir es glauben. Aber wie oft kommen wir an den Punkt, wo dann doch Zweifel sind? Ich weiß, der Herr Jesus, ich brauche nur zupacken und er hält mich fest. Und vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation, wo du denkst, die Welle sind ziemlich hoch. Glaub, ja, mit dem Schild des Glaubens. Damit der Teufel ja keinen Einfluss hat. Das ist natürlich, letzter Vers, Vers 17, der Helm des Heils ist wichtig. Wo ist der Helm des Heils? Auf dem Kopf. Warum ist der Kopf wichtig? Weil sich alles da oben drin abspielt. Ich merke immer wieder, das, was sich da oben drin abspielt, im Vergleich zur Realität, wie sie wirklich ist, ist das da oben viel, viel größer, viel, viel schlimmer, viel, viel unwirklicher als so, wie es wirklich ist. Und der Teufel bauscht das alles oft auf. Deswegen muss ich immer wieder gucken, dass meine Gedanken da oben sauber sind, dass ich auf ihn vertraue. Und es geht natürlich nur, wenn ich hier das Schwert des Geistes, das Wort Gottes zentral habe. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn man sich auf dieses Wort hier ganz allein stellt, das auch zu sich sprechen lässt, dann geht diese Sorge und Nöte weg. Oder sie werden zumindest so klein, dass ich sie tragen kann wie der Paulus. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich euch hier noch praktisch einen Tipp geben oder vielleicht einen Hinweis. Es gibt ein kleines Andachtsbüchle, das ist mir so wertvoll geworden, deswegen will ich es auch hier irgendwo empfehlen. Es gibt ja viele Andachtsbücher, aber vielleicht kennt ihr das Licht für den Tag. Das gibt es in der Luther-Übersetzung, aber es gibt es auch in der Schlachter-Übersetzung. Das hat auf beide Seiten nur Bibelverse. Ja, und oftmals ist so Tag für Tag, 16., 17. April, und oftmals hat mir dieses Buch schon so wunderbar zu mir gesprochen. Es hat mir schon manchmal wirklich, ja, nicht das Leben gerettet, aber es hat mich schon wunderbar durchgetragen. Das ist natürlich kein Ersatz fürs Bibellesen, dass jeder seine Bibel liest, aber es ist eine Hilfe. Ganz, ganz zum Schluss, ganz praktisch, wie liest du deine Bibel, Schwert des Geistes? Was ich hier gemacht habe, Waffenrüstung Gottes, ich habe 3 Fragen an den Text gestellt. Und das macht es auch ein bisschen lebendiger. Stell dir beim Bibellesen immer 3 Fragen, mindestens. Kannst du eine andere Frage, aber weiß ich es? Waffenrüstung Gottes, weiß ich, dass ich Kampf habe? In der Regel wissen wir das. Aber weiß ich, dass ich meine Kraft nicht selbst beziehe, sondern vom Herrn passiv hingehe und tanken muss? Weiß ich das? 2. Frage ist, habe ich das? Wissen ist gut, aber wenn ich es für mich nicht in Anspruch nehme, dann nützt es mir nichts. Und das 3. ist, tue ich es? Weiß ich das? Habe ich das? Und tue ich das? Was tue ich jetzt? Ich ziehe die Waffenrüstung Gottes an, weil ich weiß, der Herr Jesus allein kann mir hier helfen. Ich denke, vielleicht ist das für den einen oder anderen Hilfe. Festhalten wollen wir, ohne die Waffenrüstung geht es nicht, ohne Jesus geht es nicht. Aber er ist da, er ist real. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, dass wir hier auch kämpfen in seiner Kraft. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus, danke, dass du uns nicht allein lässt in all diesen Kämpfen von außen, auch die Kämpfe, die wir innerlich zu bewältigen haben. Du siehst, Herr, wie es in der Welt zugeht. Du siehst, wie es in unserem Alltag zugeht. Wir wollen uns verändern lassen. Wir wollen all diese Punkte machen, sei es im Arbeitsleben, sei es in der Ehe, sei es in der Kindererziehung, sei es in der Gemeinde, wo auch immer. Ohne dich können wir es nicht. Wir danken dir, dass du uns die Kraft gibst, laut Epheser 1, dass die Kraft in uns ist durch den Heiligen Geist. Wir bitten dich, Herr, dass du mit uns vorangehst, zum Ziele kommst und dass du jeden durchbringst. Dafür wollen wir dich recht herzlich danken.